Ihr habt schon stehen, darüber werde ich mit euch heute reden. Volles Leben in Christus all inclusive. Diesen Titel habe ich schon gegeben, bevor ich den Urlaub gemacht habe. Wir hatten jetzt zum ersten Mal Urlaub all inclusive. 14 Tage. Leute, das ist verrückt. Frühstück, Abendessen, Mittagessen, alles drin mit Buffet. Also nicht serviert, sondern Buffet. Trinken, so viel man will. Das Glückliche, also zum Glück für mich wahrscheinlich, sind wir nur morgens und abends essen gegangen und waren tagsüber unterwegs. Weil sonst hätte ich noch mehr Kilos wahrscheinlich zugenommen. Jetzt ist Fastenzeit angesagt. Aber da wusste ich noch nicht. Und jetzt, aber das finde ich interessant. All inclusive, im Grunde alles, was man sich so bieten kann, aber trotzdem, man wird wieder hungrig. Das ist mir so deutlich geworden. Und bei Jesus, der sagt, ich biete euch auch Leben all inclusive, aber ihr lest schon hier vorne, Heftiges, was da inklusive ist. Leiden, Konflikte und Aufgabe des irdischen Lebens gehört dazu. Wow. Ja. Ich habe die zwei Verse noch davor gesetzt, damit wir so sehen, wie ernst es Jesus ist. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Schwiegermutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Jesus Christus, deine Worte sind sehr deutlich und für uns ganz schön hart. Hilf uns, dass wir hören können, was du uns sagen willst, und rühre meine Lippen an, dass ich sage, was du willst. Amen. Volles Leben in Christus, all inclusive. Da ist doch Jesus, der Friedefürst, der hier keinen Frieden verheißt, sondern Leiden, Konflikte, irdisches Leben soll aufgegeben werden. Wahres Leben mit Christus, all inclusive, heißt als erstes eben auch Leiden. Und es ist herausfordernd, von diesem Friedenfürsten zu hören, dass er nicht gekommen ist, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Er sagt aber doch an anderer Stelle, meinen Frieden gebe ich euch. Widerspricht es sich jetzt? Wir müssen dort weiterhören. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht den Frieden, den die Welt gibt und die sich die Welt vorstellt, sondern meinen Frieden. Und in der Bergpredigt spricht er davon, dass die Friedenstifter glücklich zu preisen sind. Frieden, Shalom, den er meint, ist, ich stelle die Beziehung zu Gott, zum Vater wieder her. Das ist der Frieden, den er bringt und den nur er bringen kann und der nur er schaffen kann. Den kriegen wir Menschen ja nicht hin. Und als Petrus mit dem Schwert sich für Jesus hier einsetzt, er hat ja auch verheißen, ich sterbe mit dir. Ich bin bereit, also viele sagen, der Petrus hätte das ja nicht gemacht, was er gesagt hat, das stimmt nicht. Petrus war bereit, für Jesus zu sterben. Als die kamen, um Jesus festzunehmen, hat er das Schwert ergriffen und er wusste doch ganz genau, mal gucken, wie viele ich erledigen kann, aber ich werde erledigt werden. Die waren viel mehr. Er wollte sein Wort erfüllen. Ich bin bereit. Aber was sagt Jesus? Steck es weg. Mein Reich wird nicht mit Waffengewalt gebaut. Leider oft schief gelaufen in der Kirchengeschichte. Da kann man sich nicht auf Jesus beruhen, wenn man zu den Waffen greift. um sein Reich zu bauen. Steck es weg. Wer das Schwert in die Hand nimmt, der wird das Schwert umkommen. Und in der Lesung haben wir es ja gehört, dass wir das Evangelium des Friedens verkündigen sollen. Den Frieden, den Jesus mit Gott hergestellt hat. Wir sollen ein Schwert ergreifen. Welches Schwert? Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Bezeugen, was Gott getan hat in Christus. Er ist das lebendige Wort Gottes. Und wenn wir schauen, was es heißt, Schwert, wenn er sagt, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen, nicht den Frieden, macht Jesus deutlich, er ruft in diese Nachfolge, sie sollen nicht mit Schwertern kämpfen und andere verletzen und töten, sondern er weiß, die, die ihm nachfolgen werden, werden das Schwert erleiden. Und wenn wir anschauen, die ersten Nachfolger Jesu, der größte Teil davon ist als Märtyrer gestorben. Keines natürlichen Todes. Die haben genau das erlebt. Ein Leben in der Nachfolge Jesu ist herausfordernd, weil Christen fordern immer wieder heraus und deswegen werden sie zu Märtyrern. Es sind ja Menschen, die sie dann töten, weil sie sich gegen diese Christen gestellt haben und auch heute noch stellen. Und Jesus hat es an anderer Stelle gesagt, Johannes 15 können wir es lesen, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Doch alles, was sie gegen euch unternehmen, ist gegen meinen Namen gerichtet. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir Fremdlinge in dieser Welt, weil wir gehören jetzt schon zu dieser neuen Welt Gottes, die Gott sichtbar bringen wird, wenn Jesus wiederkommt. Und im Glauben haben wir jetzt schon Teil daran. Und deswegen sind wir nicht Teil dieser Welt und deswegen stellt sich diese Welt dagegen. Es ist ganz wichtig, Jesus hat sich nicht gegen diese Welt gestellt, sondern er bringt dieser Welt und uns das Heil. Er ist der Heiland. Er ist eben nicht der Feind dieser Welt. Aber warum kommt dann Feindschaft? Weil er kommt in diese Welt, um was heil zu machen? Den Bruch zwischen uns und Gott, die Sünde auszuräumen. Aber im Grunde muss er sie erst offenbar machen. Und das gefällt uns Menschen nicht. Das gefällt uns Menschen nicht. Im tiefsten wollen wir das verbergen. Selbst wenn wir Nachfolger Jesu sind, tun wir das immer noch. Vielleicht fällt es uns sogar noch schwerer, wie einer, der total in Sünde steckt und dann begreift, wer Jesus ist, dass er sagt, ihr könnt alles wissen von mir. Ich habe jetzt Jesus. Aber wenn man da mit Jesus lebt, hat man oft diese Scham zu sagen, ich darf nicht zulassen, dass jemand mitbekommt, was in meinem tiefsten Inneren ist. Und das macht uns aber dann zu Feinden. Er ist gekommen, um Sünde aufzudecken, um sie auszuräumen. Aber das gefällt uns Menschen nicht. Von klein auf wollen wir das nicht sagen. Ich war's. Ich hab's gemacht. Und wenn wir als Christen leben, werden wir auch solche sein, die der Welt sagen, was Sünde ist, was sich gegen Gott stellt, was zerstört. Und deswegen wird die Welt sich immer wieder gegen uns stellen. Darunter hat Jesus gelitten, darunter leiden wir. Das hat er uns versprochen, all inclusive. Ein wahres Leben mit Jesus beinhaltet das und beinhaltet auch das zweite, Konflikte. Trennung bis in die engsten Beziehungen hinein, sagt Jesus. Paulus greift das aus in 1. Korinther 7, wenn es um Ehepartner geht, wo einer zum Glauben kommt. Und dann schreibt er, wenn sich der ungläubige Partner jedoch scheiden lassen will, mag er es tun. Der gläubige Mann oder die gläubige Frau ist in diesem Fall nicht verpflichtet, an der Ehe festzuhalten. Denkt daran, dass Gott euch zu einem Leben im Frieden berufen hat. Weißt du denn, Frau, ob du deinen Mann retten kannst, oder weißt du, Mann, ob du deine Frau retten kannst? Da waren die ersten Christen in Konflikt geraten, weil sie dachten, ich muss an meiner Ehe festhalten und ich kann doch meinen ungläubigen Partner nicht einfach ziehen lassen, der sagt, ich will jetzt gehen, ich will die Scheidung haben. Da sagt Paulus, um des Friedens willen, stimme dieser Scheidung dann zu. Konflikte mit dem Ehepartner, weil er nicht im Glauben lebt. Oder Konflikte mit den Eltern, weil sie nicht wollen, dass das Kind als Christ lebt. Konflikte in der Verwandtschaft. Ja, Nachfolge Jesu kann zur Trennung von geliebten Menschen folgen. Aber es ist immer wieder zu prüfen, ob diese Trennung zwischen Menschen wirklich durch die Nachfolge kommt oder durch eigensinnige Gedanken, die wir so verbreiten. Ich finde es im Moment ganz schön gefährlich, auch Thema Corona, wie Christen sich deswegen trennen, verschiedenste Ansichten damit umzugehen. Da geht es nicht um Jesus Nachfolge. Da geht es um Umgang mit einer irdischen Geschichte. Ist wie mit Götzenopferfleisch, darf ich es essen oder nicht? So ähnlich. Aber Jesus sagt das voraus und deswegen kann Luther da dichten, gut, er, Weib, Kind, lass fahren dahin, sie haben keinen Gewinn. Es was ihr dieses Schönes, was ich darin habe, aber es bringt mir keinen Gewinn für die Ewigkeit. Weil man ist schnell, und in der Kirche immer wieder dazu gekommen, deswegen hat Luther die Reformation angestoßen und auch andere, und auch heute ist es immer wieder dran, die Kirche Jesu zu reformieren, weil wir können die Aussagen Gottes eben nicht unseren Wünschen anpassen. Das hat Kirche immer wieder getan, um niemanden zu verlieren. Weil man könnte jetzt Aussagen der Bibel nehmen, ich zitiere mal und beende sie natürlich mal anders, so vielleicht nach unseren Wünschen, 2. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich befreit. Du kannst aber auch noch andere Götter neben mir haben. Das ist immer wieder passiert, schon beim Volk Israel passiert. In der Kirche immer wieder passiert, in deinem und meinem Leben passiert es immer wieder, dass wir anderes genauso wichtig nehmen wie Gott, daneben stellen. Oder Johannes 14, Vers 6, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, aber es gibt auch andere Wege zu meinem himmlischen Vater. Man sagt, ich bin der Einzige. Es gibt keinen anderen Weg. Oder Johannes 3, Vers 3, im Gespräch mit Nikodemus, der als Pharisäer, als Schriftgelehrter Fragen hat, wie es denn ist, ins Himmelreich zu kommen. Und wo Jesus dann sagt, du musst von Neuem geboren werden, aber, jetzt könnten wir es anpassen, aber du kannst auch anders ins Reich Gottes kommen. Wir werden als Christen eben wegen unseres Glaubens immer wieder missverstanden von Menschen. Und sie werden sich gegen das stellen, weil wir können unseren Glauben nicht mit dem Verstand erklären. Es ist eine Glaubensüberzeugung, die wir leben. Es ist eine Beziehung, in die wir eingetreten sind mit Jesus, durch Jesus, mit dem Vater. Und daran leiden wir denn, wenn Menschen das nicht verstehen, vor allem Menschen, die wir lieb haben, die wir gerne dafür gewinnen wollen, wir leiden darunter. Und da sagt uns die Bibel, leidet mit Geduld, weil nicht nur du oder ich leiden darunter, da leidet Jesus und der himmlische Vater noch viel mehr. Gott hat um sein Volk immer wieder gelitten. Er hat nicht gedacht, so, die waren jetzt ungehorsam, jetzt kriegen sie wieder eine Strafe. Da hat er gelitten. Richtig gelitten. Und Strafe war nur eine Anwendung, kehrt wieder um, schreit nach mir. Paulus schreibt in die Korinther, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Und der Glaube ist ein Wirken des Geistes Gottes. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn begründet? Wer wäre es ihm imstande, ihn zu belehren? Wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Und da merken wir, wir können eigentlich, wenn wir im Glauben in der Nachfolge leben, eigentlich Tag für Tag nur dankbar sein, dass Gottes Geist, unseren Verstand überwunden hat, dass wir glauben können. Das haben wir nicht gemacht. Das hat er getan. Aber dadurch werden Konflikte kommen, unter denen wir leiden. Weil wir sie am liebsten nicht hätten, aber wir stehen da immer in der Gefahr, dann wieder Kompromisse zu schließen, wie es die Kirche immer wieder gemacht hat. Und jetzt zum letzten und zum Ende des Predigttextes, Vers 38, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wirkliches, wahres Leben in Jesus Christus, all inclusive, bedeutet Aufgabe des irdischen Lebens. Denn wenn wir Jesus nachfolgen, dann treten wir in eine Beziehung mit ihm ein. Es geht ja wirklich um dieses Nachfolgen. Er nennt sich den Bräutigam, wir die Braut, wir treten in eine Beziehung. Die Ehe ist ein guter Vergleich. Denn eine Ehe gelingt ja nur, wenn jeder Ehepartner bereit ist, sein egoistisches, eigenständiges Leben aufzugeben. Wenn das nicht geschieht, geht jede Ehe kaputt. Und ich gehe davon aus, dass es in Zukunft immer mehr werden wird, weil das wird ja mir teilweise geraten. Du musst glücklich sein. Du musst schauen, was dir gut tut. Und das musst du leben. Und dann werden Frauen und Männer, weil das funktioniert nicht, die haben verschiedenste Ansichten. Also wenn man nicht bereit ist, sich in die Ehe hineinzuopfern, ich drücke es mal so stark aus, also wirklich das eigene irdische Leben aufzugeben, wird eine Beziehung kaputt gehen. So ist eine Beziehung zu Jesus. Wenn ich nicht bereit bin, mein irdisches Leben zweitrangig sein zu lassen, wird diese Beziehung zu Jesus abnehmen oder sogar ganz weggehen. Von meiner Seite aus, nicht von ihm aus. Und es ist ein Opfer. Wir merken es in anderen Beispielen, wo dieser reiche Jüngling kommt und sagt, Mensch, hier, was muss ich tun, um ins Reich Gottes zu kommen? Und halte die Gebote, mache ich doch alles. Und er merkt, was sein Knackpunkt ist. Er setzt auf seinen Reichtum. Ich kann mir doch alles kaufen, ich bin abgesichert. Ich sage, hey, das hast du, um es den Armen zu geben? Und folg mir nach und vertrau, es geht auch ohne das. Und dann geht er traurig weg. Der Beziehung zu Jesus, zu Gott, gebe ich meine vermeintliche eigene Gerechtigkeit, meine eigene Sicherheit auf und ich will nicht mehr mein Gott sein, der selbst über sein Leben bestimmt, sondern ich stelle mich ganz auf seine Vergebung. Ich stelle mich ganz zu meiner Schuld und stelle mich auf seine Vergebung, die er mir gibt. Und nur dann kann er mir diese Beziehung geben, diese Vergebung. Das heißt, wenn ich Jesus nachfolge, verliere ich zwar mein Bestimmungsrecht über mein irdisches Leben, aber ich gewinne ewiges Leben, jetzt schon hier und in Ewigkeit. Das kann mir keiner nehmen. Keine Regierung nehmen, keiner, der zu mir hinkommt und sagt, hey, sag diesen Glauben ab oder ich erschieße dich, zu sagen, dann erschieß mich. Da lasst uns auf Jesus schauen, lasst uns wie Bonhoeffer auf Jesus schauen, als Bonhoeffer zum Galgen geht und einer ihm sagt, hier, das ist jetzt das Letzte für dich, sagt er, nein, das ist der Anfang. Weil er weiß, das, was er im Glauben hat, kann der Tod nicht wegnehmen. So geschieht es ja auch immer wieder in den Ehen. Wenn ich weiter an mich selbst nur denke, mein eigenes Leben verwirklichen will, dann werde ich diese Beziehung verlieren. Und Jesus, Wie sieht er die Beziehung zu dir und zu mir? Er wird immer wieder alles dran setzen und sagen, komm, ich führe dich. Wie beim Tanzen, wo in der Regel der Mann sagt, ich führe dich, vertraue mich ja, mir an, dann wird es gelingen. So ist Jesus, der sagt, komm, ich führe dich. Und er wird uns immer so führen und leiten, dass wir nicht verlieren, sondern dass wir immer wieder finden, nämlich ihn. Wir mögen zwar irdisches verlieren, vielleicht sogar Beziehungen zu Menschen verlieren, die uns lieb sind, aber die nichts mehr mit uns zu tun haben wollen, weil wir Jesus nachfolgen. Wir haben ihn. Und wer dieses Leben in ihm gefunden hat, der ist bereit, diese Strophen von Herzen zu singen. Auch mit Wanken und Merken, Herr, dann schenk es mir, dass ich das kann. Aber Leute, ich kann euch sagen, das ist für mich so das Härteste, was Jesus so sagt, was zur Endzeit gehört. Seuchen, Corona, Vulkanausbruch, Erdbeben, wie wir auf Kreta jetzt auch erlebt haben. Und all solche Dinge, die werden kommen. Kriege, Verfolgung, Nöte. Ich finde das Schlimmste, wenn es unsere Familie zerschlagen würde. Und bin so dankbar, dass bei uns das nicht ist. Aber ich kenne es aus meiner Herkunftsfamilie, ich kenne es in anderen Familien. Das gehört auch zu dieser Nachfolge. Und wir leiden daran. Aber lasst uns auf ihn schauen, der uns dieses Leben gibt und diese Beziehung nicht aufgibt, immer wieder alles dran setzen wird, dass sie bleibt. Amen.